Lies mir was vor. Der WDR-Literatur-Podcast mit Michael Müller.
Madame Bovary von Gustave Flaubert. Folge 6. Nach Tische zogen sich die Damen in ihre Zimmer zurück, um sich zum Ball umzukleiden. Emma widmete ihrer Toilette die sorglichste Gründlichkeit, wie eine Schauspielerin vor ihrem Debüt. Ihr Haar ordnete sie nach den Ratschlägen des Coiffeurs. Dann schlüpfte sie in ihr Barège-Kleid, das auf dem Bett ausgebreitet bereitlag. Charles fühlte sich in seiner Sonntagshose am Bauche beengt. »Ich glaube, die Stege werden mich beim Tanzen stören«, meinte er. »Du willst tanzen?« entgegnete ihm Emma. »Na ja.« »Du bist nicht recht gescheit. Man würde dich bloß auslachen. Bleib du nur ruhig sitzen. Übrigens schickt sich das viel besser für einen Arzt«, fügte sie hinzu. Charles schwieg. Er lief mit großen Schritten im Zimmer hin und her und wartete, bis Emma fertig wäre. Er sah sie über ihren Rücken weg im Spiegel, zwischen zwei brennenden Kerzen. Ihre schwarzen Augen erschienen ihm noch dunkler denn sonst. Ihr Haar war nach den Ohren zu ein wenig aufgebauscht. Es schimmerte in einem bläulichen Glanze, und über ihnen zitterte eine bewegliche Rose mit künstlichen Tauperlen in den Blättern. Ihr mattgelbes Kleid war durch drei Sträußchen von Moosrosen mit Grün darum belebt. Charles küsste sie von hinten auf die Schulter. »Lass mich«, wehrte sie ab, »du zerknüllst mir alles.« Violinen und Waldhornklänge drangen herauf. Emma stieg die Treppe hinunter, am liebsten wäre sie gerannt. Die Quadrille hatte bereits begonnen. Der Saal war gedrängt voller Menschen und immer noch kamen Gäste. Emma setzte sich unweit der Tür auf einen Divan. Als der Kontertanz zu Ende war, blieben auf dem Parkett nur Gruppen plaudernder Menschen und Diener in Livree, die große Platten herumtrugen. In der Linie der sitzenden Damen gingen die bemalten Fächer auf und nieder. Die Blumenbukette verdeckten zur Hälfte die lachenden Gesichter und die goldenen Stöpsel der Riechfläschchen funkelten hin und her in den weißen Handschuhen, an denen die Konturen der Fingernägel ihrer Trägerinnen hervortraten, während das eingepresste Fleisch nur in den Handflächen schimmerte. Die Spitzen, die Brillantbroschen, die Armbänder mit Anhängseln wogten an den Miedern, glitzerten an den Brüsten und klapperten an den Handgelenken. Die Damen trugen im Haar, das durchweg glatt und im Nacken geknotet war, vergissmeinnicht Jasmin, Granatblüten, Ähren und Kornblumen in Kränzen, Sträußen oder Ranken. Bequem in ihren Stühlen lehnten die Mütter mit gelangweilten Mienen, etliche in roten Turbanen. Das Herz klopfte Emma ein wenig, als der erste Tänzer sie an den Fingerspitzen fasste und in die Reihe der anderen führte. Beim ersten Geigenton tanzten sie los. Bald jedoch legte sich ihre Aufregung. Sie begann, sich im Flusse der Musik zu wiegen, und mit einer leichten Biegung im Halse glitt sie sicher dahin. Bei besonders zärtlichen Passagen des Violinsolos flog ein süßes Lächeln um ihre Lippen. Wenn so die anderen Instrumente schwiegen, hörte man im Tanzsaal das helle Klimpern der Goldstücke auf den Spieltischen nebenan, bis das Orchester mit einem Male wieder voll einsetzte. Dann ging's im wiedergewonnenen Takte weiter. Die Röcke der Tänzerinnen bauschten sich und streiften einander, Hände suchten und mieden sich, und dieselben Blicke, die eben schüchtern gesenkt waren, fanden ihr Ziel. Unter den tanzenden oder plaudernd an den Türen stehenden Herren stachen etliche, etwa 12 bis 15, bei allem Alters- und sonstigem Unterschied durch einen gewissen gemeinsamen Typ von den anderen ab. Ihre Kleider waren von eleganterem Schnitte und aus feinerem Stoff. Ihr nach den Schläfen zugewelltes Haar verriet die beste Pflege. Sie hatten den Teint des Grand Seigneurs, jene weiße Hautfarbe, die wie abgestimmt zu bleichem Porzellan, schillernder Seide und feinpolierten Möbeln erscheint und durch sorgfältige und raffinierte Ernährung erhalten wird. Ihre Bewegungen waren ungezwungen. Ihren mit Monogrammen bestickten Taschentüchern entströmte leises Parfum. Den Älteren unter diesen Herren haftete Jugendlichkeit an, während den Gesichtern der Jüngeren eine gewisse Reife eigen war. In ihren gleichgültigen Blicken spiegelte sich die Ruhe der immer wieder befriedigten Sinne. Und hinter ihren glatten Manieren schlummerte das brutale, eitle Herrentum, das sich im Umgange mit Rassepferden und leichten Damen entwickelt und kräftigt. Ein paar Schritte von Emma entfernt plauderte ein Kavalier in blauem Frack mit einer blassen, jungen, perlengeschmückten Dame über Italien. Sie schwärmten von der Kuppel des St. Peter, von Tivoli, vom Vesuv, von Castellammare, von Florenz, von den Genueser Rosen und vom Kolosseum bei Mondenschein. Mit ihrem anderen Ohre horchte Emma auf eine Unterhaltung, in der sie tausend Dinge nicht verstand. Man umringte einen jungen Herrn, der in der vergangenen Woche in England Miss Arabella und Romulus geschlagen und durch einen famosen Grabensprung 40.000 Franken gewonnen hatte. Ein anderer beklagte sich, seine Rennschinder seien nicht im Training, und ein dritter jammerte über einen Druckfehler in der Sportwelt, der den Namen eines seiner Vollblüter verballhornt habe. Die Luft im Ballsaale wurde schwer. Die Lichter schimmerten fahler. Man drängte nach dem Billardzimmer. Ein Diener, der auf einen Stuhl gestiegen war, um die Fenster zu öffnen, zerbrach aus Ungeschicklichkeit eine Scheibe. Das Klirren der Glasscherben veranlasste Madame Bovary hinzublicken, und da gewahrte sie von draußen hereingaffende Bauerngesichter. Die Erinnerung an das elterliche Gut überkam sie. Im Geiste sah sie den Hof mit dem Misthaufen, ihren Vater in Hemdsärmeln unter den Apfelbäumen und sich selber, ganz wie einst, wie sie in der Milchkammer mit den Fingern die Milch in den Schüsseln abrahmte. Aber im Strahlenglanz der gegenwärtigen Stunde starb die eben noch so klare Erinnerung an ihr früheres Leben schnell wieder. Es je gelebt zu haben, kam ihr fast unmöglich vor. Hier, hier lebte sie, und was über diesen Ballsaal hinaus existieren mochte, das lag für sie im tiefsten Dunkel. Sie schlürfte von dem Maraschino-Eis, das sie in einer vergoldeten Silberschale in der Hand hielt, wobei sie die Augen halb schloss und den goldenen Löffel lange zwischen den Zähnen behielt. Neben ihr ließ eine Dame ihren Fächer zu Boden gleiten. Ein Tänzer ging vorüber. »Sie wären sehr gütig, mein Herr«, sagte die Dame, »wenn Sie mir meinen Fächer aufheben wollten. Er ist unter dieses Sofa gefallen.« Der Herr bückte sich. Und während er mit dem Arm nach dem Fächer langte, bemerkte Emma, dass ihm die Dame etwas Weißes, dreieckig zusammengefaltetes in den Hut warf. Er überreichte ihr den aufgehobenen Fächer ehrerbietig. Sie dankte mit einem leichten Neigen des Kopfes und barg schnell ihr Gesicht in den Blumen ihres Straußes. Nach dem Souper, bei dem es verschiedene Sorten von Süd- und Rheinweinen gab, Krebssuppe, Mandelmilch, Pudding à la Trafalgar und allerlei kaltes Fleisch mit zitterndem Gelee garniert, begannen die Wagen, einer nach dem anderen vor- und wegzufahren. Wer einen der Musselinvorhänge am Fenster ein wenig beiseite schob, konnte die Laternenlichter in die Nacht hinausziehen sehen. Es saßen immer weniger Tänzer im Saale. Nur im Spielzimmer war noch Leben. Die Musikanten leckten sich die heißen Finger ab. Charles stand gegen eine Tür gelehnt, dem Einschlafen nahe. Um 3 Uhr begann der Cotillon. Walzer tanzen konnte Emma nicht, aber alle Welt, sogar Mademoiselle d'Andervilliers und die Marquise tanzten. Es waren nur noch die im Schlosse zur Nacht bleibenden Gäste da, etwa 1 Dutzend Personen. Da geschah es, dass einer der Tänzer, den man schlechtweg Vicomte nannte, die weit ausgeschnittene Weste saß ihm wie angegossen, Madame Bovary zum Tanz aufforderte. Sie wagte es nicht. Der Vicomte bat abermals, indem er versicherte, er würde sie sicher führen und es würde vortrefflich gehen. Sie begannen langsam, um allmählich rascher zu tanzen. Schließlich wirbelten sie dahin. Alles drehte sich rund um sie, die Lichter, die Möbel, die Wände, der Parkettboden, als ob sie in der Mitte eines Kreisels wären. Einmal, als das Paar dicht an einer der Türen vorbeitanzte, wickelte sich Emmas Schleppe um das Bein ihres Tänzers. Sie fühlten sich beide und blickten sich einander in die Augen. Ein Schwindel ergriff Emma. Sie wollte stehen bleiben, aber es ging weiter. Der Vicomte raste nur noch rascher mit ihr dahin, bis an das Ende der Galerie, wo Emma, völlig außer Atem, beinahe umsank und einen Augenblick lang ihren Kopf an seine Brust lehnte. Dann brachte er sie von neuem, aber ganz langsam tanzend, an ihren Platz zurück. Es schwindelte ihr. Sie musste den Rücken anlehnen und ihr Gesicht mit der einen Hand bedecken. Als sie die Augen wieder aufschlug, sah sie, dass in der Mitte des Saales eine der Damen auf einem Taburett saß, während drei der Herren vor ihr knieten. Der Vicomte war darunter. Er war der Bevorzugte, und von neuem setzten die Geigen ein. Alle Blicke galten dem tanzenden Paare. Es tanzte einmal und noch einmal herum, sie regungslos in den Linien ihres Körpers, das Kinn ein wenig gesenkt, er in immer der nämlichen Haltung, kerzengerade, die Arme elegant gerundet, den Blick gerade ausgerichtet. Das waren Walzertänzer. Sie fanden kein Ende, eher ermüdeten die Zuschauer. Nach dem Cotillon plauderte man noch eine kleine Weile. Dann sagte man sich gute Nacht oder vielmehr guten Morgen und alles ging schlafen. Charles schleppte sich am Treppengeländer hinauf. Er hatte sich die Beine in den Bauch gestanden. Ohne sich zu setzen, hatte er sich 5 Stunden hintereinander bei den Spieltischen aufgehalten und den Whistspielern zugesehen, ohne etwas von diesem Spiel zu verstehen. Und so stieß er einen mächtigen Seufzer der Erleichterung aus, als er sich endlich seiner Stiefel entledigt hatte. Emma legte sich ein Tuch um die Schultern, öffnete das Fenster und lehnte sich hinaus. Die Nacht war schwarz. Feiner Sprühregen fiel. Sie atmete den feuchten Wind ein, der ihr die Augenlider kühlte. Walzerklänge summten ihr noch in den Ohren. Emma hielt sich gewaltsam wach, um den eben erlebten Märchenglanz, ehe er ganz wieder verronnen, noch ein wenig zu besitzen. Der Morgen dämmerte. Sie schaute hinüber nach den Fensterreihen des Mittelbaues, lange, lange, und versuchte zu erraten, wo die einzelnen Personen alle wohnten, die sie diesen Abend beobachtet hatte. Sie sehnte sich danach, etwas von ihrem Leben zu wissen, eine Rolle darin zu spielen, selber darin aufzugehen. Schließlich begann sie zu frösteln. Sie entkleidete sich und schmiegte sich in die Kissen zur Seite ihres schlafenden Gatten. Zum Frühstück erschienen eine Menge Menschen. Es dauerte 10 Minuten. Es gab keinen Cognac, was dem Arzt wenig behagte. Beim Aufstehen sammelte Mademoiselle d'Andervilliers die angebrochenen Brötchen in einen kleinen Korb, um sie den Schwänen auf dem Schlossteiche zu bringen. Nach der Fütterung begab man sich in das Gewächshaus mit seinen seltsamen Kakteen und Schlingpflanzen und in die Orangerie. Von dieser führte ein Ausgang in den Wirtschaftshof. Um der jungen Arztfrau ein Vergnügen zu bereiten, zeigte ihr der Marquis die Stelle. Über den korbartigen Raufen waren Porzellanschilder angebracht, auf denen in schwarzen Buchstaben die Namen der Pferde standen. Man blieb an den einzelnen Boxen stehen, und wenn man mit der Zunge schnalzte, schnarrten die Tiere. Die Dielen in der Sattel- und Geschirrkammer waren blank gewichst wie Salonparkett. Die Wagengeschirre ruhten in der Mitte des Raumes auf drehbaren Böcken, während die Kandaren, Trensen, Kinnketten, Steigbügel, Zügel und Peitschen wohlgeordnet zu Reihen an den Wänden hingen. Charles bat einen Stallburschen, sein Gefährt zurechtzumachen. Sodann fuhr er vor. Das ganze Gepäck ward aufgepackt. Das Ehepaar Bovary bedankte und verabschiedete sich bei dem Marquis und der Marquise, und heim ging es nach Tost. Schweigsam sah Emma dem Drehen der Räder zu. Charles saß auf dem äußersten Ende des Sitzes und kutschierte mit abstehenden Ellbogen. Das kleine Pferd lief im Zotteltrab dahin, in seiner Gabel, die ihm viel zu weit war. Die schlaffen Zügel tanzten auf der Kruppe des Gaules. Gischt flatterte. Der Koffer, der hinten angeschnallt war, saß nicht recht fest und polterte in einem Fort im Takte an den Wagenkasten. Auf der Höhe von Thibourville wurden sie plötzlich von ein paar Reitern überholt. Lachende Gesichter und Zigarrenrauch. Emma glaubte, den Vicomte zu bemerken. Sie schaute ihm nach, aber sie vermochte nichts zu erkennen als die Konturen der Reiter, die sich vom Himmel abhoben und sich im Rhythmus des Trabes auf und nieder bewegten. Wenige Minuten später mussten sie Halt machen, um die zerrissene Hemmkette mit einem Strick festzubinden. Als Charles das ganze Geschirr noch einmal überblickte, gewahrte er zwischen den Beinen seines Pferdes einen Gegenstand liegen. Er hob eine Zigarrentasche auf. Sie war mit grüner Seide gestickt und auf der Mitte der Oberseite mit einem Wappen geschmückt. »Es sind sogar zwei Zigarren drin«, sagte er. »Die kommen heute Abend nach dem Essen dran.« »Du rauchst demnach?«, fragte Emma. »Manchmal, gelegentlich.« Er steckte seinen Fund in die Tasche und gab dem Gaul eins mit der Peitsche. Als sie zu Hause ankamen, war das Mittagessen noch nicht fertig. Madame Bovary war unwillig darüber. Nastasie gab eine dreiste Antwort. »Scheren Sie sich fort«, rief Emma, »Sie machen sich über mich lustig. Sie sind entlassen.« Zu Tisch gab es Zwiebelsuppe und Kalbfleisch mit Sauerkraut. Charles saß seiner Frau gegenüber. Er rieb sich die Hände und meinte vergnügt, »Zu Hause ist's doch am schönsten.« Man hörte, wie Nastasie draußen weinte. Charles hatte das arme Ding gern. Ehedem, in der trostlosen Einsamkeit seiner Witwerzeit, hatte sie ihm so manchen Abend Gesellschaft geleistet. Sie war seine erste Patientin gewesen, seine älteste Bekannte in der ganzen Gegend. »Hast du ihr im Ernst gekündigt?«, fragte er nach einer Weile. »Gewiss. Warum soll ich auch nicht?«, gab Emma zur Antwort. Nach Tisch wärmten sich die beiden in der Küche, während die große Stube wieder in Ordnung gebracht wurde. Charles brannte sich eine der Zigarren an. Er rauchte mit aufgeworfenen Lippen und spuckte dabei aller Minuten, und bei jedem Zuge lehnte er sich zurück, damit ihm der Rauch nicht in die Nase stieg. »Das Rauchen wird dir nicht bekommen«, bemerkte Emma verächtlich. Charles legte die Zigarre weg, lief schnell an die Pumpe und trank gierig ein Glas frisches Wasser. Währenddessen nahm Emma die Zigarrentasche und warf sie rasch in einen Winkel des Schrankes. Der Tag war endlos, dieser Tag nach dem Feste. Emma ging in ihrem Gärtchen spazieren. Immer dieselben Wege auf- und abwandelnd blieb sie vor den Blumenbeeten stehen, vor dem Obstspalier, vor dem tönernen Mönch und betrachtete sich alle diese ihr so wohlbekannten alten Dinge voll Verwunderung. Wie weit hinter ihr der Ballabend schon lag. Und was war es, das sich zwischen vorgestern und heute Abend wie eine breite Kluft drängte? Diese Reise nach La Vaubyessard hatte in ihr Leben einen tiefen Riss gerissen, einen klaffenden Abgrund, wie ihn der Sturm zuweilen in einer einzigen Nacht in den Bergen auffüllt. Trotzdem kam eine gewisse Resignation über sie. Wie eine Reliquie verwahrte sie ihr schönes Ballkleid in ihrem Schranke. Sogar die Atlasschuhe, deren Sohlen vom Parkettwachs eine bräunliche Politur bekommen hatten. Emmas Herz ging es wie ihnen. Bei der Berührung mit dem Reichtum war etwas daran haften geblieben, für immer da. An den Ball zurückzudenken wurde für Emma eine besondere Beschäftigung. An jedem Mittwoch wachte sie mit dem Gedanken auf, ach, heute vor 8 Tagen war es, heute vor 14 Tagen war es, heute vor 3 Wochen war es. Allmählich aber verschwammen in ihrem Gedächtnisse die einzelnen Gesichter, die sie im Schlosse gesehen hatte. Die Melodien der Tänze entfielen ihr. Sie vergaß, wie die Gemächer und die Livreen ausgesehen hatten. Immer mehr schwanden ihr die Einzelheiten, aber ihre Sehnsucht blieb zurück.
Lies mir was vor. DWDR Literaturpodcast.